Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 111. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Auch in der letzten Woche gab es wieder genug zu bereden, was heißt, dass es wieder natürlich eine furiose Folge wird, wie immer. Auch wenn natürlich die Bundesliga noch nicht gestartet ist. Der DFB-Pokal startet ja die Woche, danach die Woche geht dann die erste Bundesliga los. Am Wochenende war der zweite Spieltag zur zweiten Bundesliga und natürlich auch die dritte Liga hat angefangen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil unseres Podcasts. Und ja, ich begrüße damit natürlich wieder David. Moin.
Moin moin. Ja, eine Menge war los. Also wir haben Tennisturniere, wir haben das Ende der Tour de France, wir haben natürlich den Darts, wir haben die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene, die vergangene Nacht zu Ende gegangen sind, den Formel-1 Grand Prix in Frankreich, viele Ereignisse im Fußball, du hast das schon angesprochen, natürlich auch die Europameisterschaft der Damen, wo es jetzt in Richtung Halbfinale geht, und auch den Auftakt des Sommer-Grand Prix der Skispringerinnen und Skispringer, auf den wir schauen werden. Also eine Menge dabei und ich freue mich auf eine vielfältige Folge, die noch vielfältiger ist als in den vergangenen Wochen, weil der Wintersport, den haben wir doch alle schon vermisst. Und was fehlt einem bei 32 Grad richtig Skispringen, auch wenn man es nicht im Free-TV sehen kann. Wir werden drüber sprechen, beginnen aber mit einer traurigen Meldung. Benny, Uwe Seeler ist verstorben. Wohl zu seiner aktiven Zeit einer der besten Mittelstürmer der Welt. Erster Torschützenkönig der Bundesliga-Geschichte, Vize-Weltmeister im Spiel des legendären Wembley-Tors, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft und wohl die Person, die wie keine zweite für den HSV steht. Und das war sehr, sehr emotional, gerade am Sonntag dann im Volksparkstadion, das hoffentlich bald dann Uwe-Seeler-Stadion heißt, zu sehen, wie sehr sich auch die Hansa-Fans zum Beispiel daran beteiligt haben, dem HSV in dieser Trauer an der Seite zu stehen.
Ja, ganz genau. Also da weiß ich gar nicht, was ich noch hinzuzufügen habe. Aber natürlich, hier geht es auch immerhin um eine deutsche Legende. Denn er war Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft ist seit 1972 der Ehrenspielführer, hat selber 72 Länderspiele gemacht, darunter 43 Tore. Und hat, glaube ich, nie so richtig auf den Verein gewechselt, immer eigentlich dem HSV treu geblieben. Ich glaube, irgendwann hat das mal ganz kurz bei einem irischen Club versucht, hat dann ein Spiel gemacht, ist dann aber direkt wieder zurück, beziehungsweise hat dann seine Karriere beendet. Also er hat sich nur beim HSV wohlgefühlt und das hat er bis zum Ende seines Lebens auch durchgezogen. Ich glaube, er hat sich sehr danach gesehnt, den HSV wieder erstklassig zu sehen. Das wäre natürlich nochmal toll gewesen, hätte das in der letzten Saison funktioniert, auch für ihn. Das wäre natürlich noch eine tollere Geschichte gewesen. Aber so verliert der deutsche Fußball natürlich wieder einer seiner großen Legenden.
Ja, absolut. Hat sich auch immer gegen Wechselangebote aus dem Ausland gestellt und ist wirklich in Hamburg geblieben. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass er da verdientermaßen den Legendenstatus eingenommen hat, den er sich jetzt nun behauptet hat und der auch deutlich geworden ist am Wochenende. Ja, Ruhe in Frieden, uns Uwe.
Ja.
Und dann schaffen wir wieder einen nicht immer ganz leichten Übergang zu den Kurznews der Woche, die diese Woche recht kurz sind, weil die anderen Sportarten doch ein bisschen mehr Platz brauchen. Deswegen ist es nur eine einzige Meldung, und zwar, dass die Fecht-Weltmeisterschaften in Kairo, wir hatten ja bei den Finals in Berlin schon mal drüber gesprochen, durchaus auch erfolgreich aus deutscher Sicht gelaufen sind. So hat zum Beispiel die Leverkusenerin und für Bayer startende Alexandra Ndolo mit dem Bedegen Silber gewonnen in Ägypten. Das ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Meldung, und sowas geht natürlich am Wochenende immer unter. Deswegen soll es auch hier seinen Platz haben und es geht weiter mit dem Tennis. Und bevor euch Benny erzählt, was bei den Turnieren so abgegangen ist, muss ich euch bitten, einmal den Textmarker zu zücken und im Kalender schon mal den 23. bis 25. September ganz dick anzustreichen, Beim Laver Cup werden nämlich nicht nur Andy Murray und Roger Federer, sondern auch Rafael Nadal und Novak Djokovic teilnehmen. Und diese vier zusammen zu sehen, wer weiß, wie oft wir das noch können. Also auf jeden Fall unterstreichen und dabei sein, wenn es dann in 2 Monaten rund geht mit den Vieren.
Ja, absolut. Und ich denke, wir gehen jetzt trotzdem erstmal auf die jüngere Generation, denn die Ergebnisse, die wir gerade jetzt in den Finals in der vergangenen Woche hatten, das waren vor allem die neue Generation, die da aufgekommen ist. In Hamburg stand ja zum einen ein WTA und ein ATP-Turnier an. Bei den Herren konnte sich mal wieder ein gewisser Alcaraz ins Finale spielen. Der war in 1 gesetzt, verlor das Finale aber gegen Lorenzo Musetti, der Italiener, der, ich glaube, gerade auf Rang 30, 31 in der Weltrangliste steht. In 3 Sätzen, also einen Satz konnte Alcaraz da trotzdem für sich entscheiden. Ansonsten gehen wir da direkt vielleicht dann auch zu den Damen. Da gewann am Ende die US-Amerikanerin an 54 gesetzt, Bernarda Pera gegen Annette Kontaveit. Die sollte jedem mittlerweile ein Begriff sein. Die Estin, die ja mittlerweile auf Rang 2 der Weltrangliste angekommen ist. Unfassbares Niveau, was die in letzter Zeit spielt. Am Ende gewann aber tatsächlich überraschend die US-Amerikanerin. Und währenddessen fand auch ein ATP-Turnier in Gestadt in der Schweiz an. Und da kämpfte sich ein Kaspar Rüth natürlich ins Finale, der auch bisher wieder ein hervorragendes Jahr spielt. Stand ja, glaube ich, auch schon in einem Grand-Slam-Finale. Der gewann das Finale gegen den 2-gesetzten Berrettini, 4-6, 7-6, 6-2. Und auch da gibt es eine interessante Meldung, denn Dominic Thiem hat sich da mal wieder in ein Halbfinale gespielt. Der ist ja gerade so ein bisschen auf dem Weg zurück. Nach seiner Verletzung hat er monatelang kein Spiel gewinnen können. Jetzt kommen so langsam die Ergebnisse wieder. Er ist jetzt auch wieder in den Top 200 der Welt. Das geht da steil wieder bergauf, auch wenn er natürlich dieses Halbfinale gegen Berrettini chancenlos überstehen musste mit 1-6, 4-6. Dennoch natürlich eine tolle Meldung, finde ich.
Ja, auf alle Fälle. Der war ja auch krankheitsbedingt und verletzungsbedingt lange raus. Also auf jeden Fall gut, dass der noch zurückkommt. Und vielleicht kann er bei dem einen oder anderen Grand-Slam-Turnier, was dieses Jahr noch aussteht, vielleicht nochmal aufschlagen und ja in der K.O.-Runde recht weit kommen. Was heißt K.O.-Runde? Es ist ja nur K.O. im Tennis. Es gibt keine Gruppenphase. Sorry. ja, genau. Es gibt aber durchaus auch Sportarten, wo es Gruppenphasen und K.O.-Runden gibt. Der Dartsport gehört dazu, Benni. Was ging denn da so in den vergangenen Tagen ab?
Ja, aber auch diesmal nichts mit Gruppenphase. Aber natürlich gibt's das auch im Darts. Zum Beispiel beim Grand Slam of Darts. Dafür ist das Turnier unter anderem bekannt. Aber es stand ja das wichtigste Turnier nach der Weltmeisterschaft im Dart-Kalender an. Das World Matchplay, das Highlight des Sommers. Und ja, ich glaube, man muss sagen, man hatte seit langer Zeit gefühlt zumindest mal wieder ein Finale, was man so vielleicht auch hätte erwarten können. Mit Michael van Gerwen gegen Gervin Price, 2 Titelfavoriten direkt im Finale, was am Ende Michael van Gerwen für sich entschied mit 18 zu 14 gestern Abend. Und ich glaube, eins kann man sagen, van Gerwen ist zurück. ich meine, der hat schon vor ein paar Monaten die Premier League gewonnen mit einem unfassbaren Match gegen Joe Cullen, was 11 zu 10 ausging. Im Finale lag er erst 1-4 hinten. Das war ganz lustig, weil van Gerwen wirklich unfassbar scorte. Ich glaube, über weite Strecken, auch nach 10 Lecks noch, einen 130er First-Nine-Average hatte. Aber auf Doppel einfach nichts traf. Der hatte eine Quote von 9%, glaube ich. Die ersten 10 gingen am Doppel vorbei. Und deswegen führte Gervin Price mit 10 Punkten weniger im Average 4-1. Aber dann entwickelte sich daraus doch ein Match, weil van Gerwen konnte sich dann immer so 2, 3, 4 Lecks in der Nähe halten, bis er dann endlich diesen Umschwung schaffte und am Ende auch durchaus verdient deutlich noch gewann mit 18 zu 14 mit einem Average von 101. Der hat im gesamten Turnierverlauf, glaube ich, bisher alles dann rund um die 104, 105 Punkte im Average gespielt. Auf diese Distanz, das ist wirklich unfassbare Weltklasse. Ansonsten stand da gestern auch das erste, ja, da wurde es historisch durchaus, das erste Women's World Matchplay an, was Fallon Sherrock am Ende für sich entschied. 6-3 gewann sie das Finale gegen die Niederländerin Aileen de Graaf. Ansonsten, ja, Lisa Ashton, die sollte natürlich noch bekannt sein. Die schied tatsächlich im Halbfinale aus gegen Aileen de Graaf mit 4-5. Sonst wäre das wahrscheinlich noch ein packenderes Finale gewesen zwischen Sherrock und Ashton, aber dennoch, auch ja, die Dartswelt der Damen, die geht in die richtige Richtung und die PDC gibt sich da beste Mühe. Natürlich nochmal kurz auf die deutschen Spieler angesprochen, die sind am Montag beide ausgeschieden leider. Gabriel Clemens gegen José de Sousa, 6-10. De Sousa spielte da das beste Spiel seines bisherigen Jahres nach einem bisher schwachen Jahr. Unglücklich für Clemens, der aber dennoch ein gutes Spiel mitnahm. Und Martin Schindler gab Gervin Price, dem späteren Finalisten, muss man ja sagen, ein echtes Top-Duell. 8-10 ging das ganz knapp für Gervin Price aus. Ich glaube, ja, für beide Spieler lässt sich da durchaus Gutes erkennen. Und gerade bei Schindler, bei seinem Debüt, wirft er hier fast die Nummer 2 der Welt raus. Die neue Nummer 1 der Welt, wohlgemerkt. Weil er bei Gervin Price wieder Peter Wright überholt hat. Der ist nämlich schon im Viertelfinale rausgeflogen. Und hat damit, ja, die Nummer 1 verloren nach, ich glaube, 140 Tagen.
Genau, das wäre jetzt so die Headline, die man davon mitnimmt von diesem ganzen Turnier, dass eben die Nummer 1 auf der Weltrangliste jetzt eine andere ist im Darts und mal sehen, wie lange sich Gervin Price da eben halten kann. Wir sind gespannt und bei uns geht es nach der nächsten Unterbrechung weiter mit der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene und danach haben wir natürlich auch noch Radsport, die Tour de France, die Formel 1 und natürlich den Fußball auf dem Programm. Also bleibt dabei und natürlich Skispringen, wie immer.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den, ja, mit der letzten Woche quasi der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene, dem Hybrid Field, dem legendären Leichtathletikstadion in den USA, das so gut wie kein anderes Stadion dafür steht, dass die Trials in den USA die schwersten Vorentscheidungswettkämpfe für Olympische Spiele der Leichtathletik-Welt sind. Diesmal fanden da die Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt und wir gehen das Ganze wieder tageweise durch und beginnen am vergangenen Dienstag und werden das Ganze abwechselnd tun und gehen natürlich nur auf die größten Highlights ein. Am Dienstag ging es dann los mit dem erwartungsgemäßen Sieg des Qatari Bashim im Hochsprung mit 2,37 Meter. Das war soweit keine Überraschung, ebenso wenig wie dass die Venezuelanerin Yulima Rojas im Dreisprung der Damen den Sieg für sich entscheiden konnte. Mit über einem halben Meter Vorsprung siegte sie mit 15,47 Meter und konnte sich dort die Goldmedaille sichern. Im Siebenkampf gab es eigentlich auch keine großen Überraschungen. Die Belgierin Thiam gewann vor Anouk Vetter aus den Niederlanden den Siebenkampf mit lasst mich rechnen, 80 Punkten Vorsprung. Und im 3000 Meter Hindernis der Männerrennen gab es einen Sieger aus Marokko, El Bakali, vor Girma und Kiproto. Und über die 1500 Meter der Damen war es Kip Yegon, die vor Tsegay und Mür vom Vereinigten Königreich den Sieg davontragen konnte. Wie ging es am Mittwoch weiter? Ihr werdet merken, die deutschen Medaillen bleiben noch ein bisschen, aber sie kommen am Ende, versprochen.
Genau, zwar immer noch relativ wenig, aber dafür umso erfreulichere Medaillen, das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Wir gehen aber erstmal zum Mittwoch, da stand unter anderem das Hochsprungfinale der Damen an. Insgesamt schafften es 4 Damen über die 2 Meter. Und ja, die Siegerin hieß am Ende Elena Patterson, die vor der Ukrainerin Jaroslava Mahutschik und der Italienerin Elena Valor Tigara gewann. Patterson ist fast tatsächlich bei 1,98 schon gescheitert, brauchte da 3 Versuche, dann tatsächlich nicht unter die Top 3 gekommen dementsprechend. Und interessant ist auch, dass auf Rang 4 eine Ukrainerin ist mit Irina Heratschenko. Auch da also ein tolles Ergebnis für die Ukraine. Ansonsten stand auch noch der Diskurs an. habe ich schon das letzte Mal gesagt. Fand ich auch ganz lustig. Im Finale der Herren aber gewann am Ende der Slowene Christian Cech mit der Bestweite von 71,13 Metern. Zweimal erreichte er die tatsächlich ganz genau. Das ist ganz, ganz lustig. Auf Rang 2 und 3 wiederum 2 Litauer, Alekna und Gucius. Und dahinter 2 Schweden mit Stahl und Patterson. Aber nur Cech tatsächlich, der tatsächlich sogar 3-mal bei 6 Versuchen über die 70 Meter kam. Und das ist definitiv eine Machtdemonstration, kann man, glaube ich, sagen. Dann geht's weiter mit den 1500 Metern der Herren. Da gewann Jake Whiteman vor Jakob Ingebrigtsen. Den Namen, den könnt ihr euch merken, der kommt nachher auch nochmal vor. Und auf Rang 3 Mohamed Khatir, der Spanier. Außerdem standen noch als letztes, ja vielleicht als wichtigstes noch, ja die 400 Meter Hürden an der Männer. Alisson dos Santos gewinnt hier, also der Brasilianer gewinnt hier vor Ray Benjamin und Trevor Bassett, also zwei US-Amerikaner natürlich hier auf dem Podest, gerade bei Laufdisziplinen, naja, unverzichtbar natürlich.
Genau, dann geht's am Donnerstag weiter, wo unter anderem dann die Speerwurfqualifikation der Damen auf dem Programm stand. Christine Hussong ja auch ja, nicht ganz so mit den Chancen, wie man sich das erhofft hatte. Was stand an am Donnerstag? Da waren unter anderem dann ja, ganz viele Vorläufe bei 800 Meter der Männer. Gerade in den kürzeren Distanzen gibt es ja dann noch mehr Runden, über die man sich qualifizieren muss. Es gab die 400 Meter Hürden, Quali und Halbfinals der Damen. Und da bahnte sich wirklich Großes an. Das sehen wir dann am Samstag. Im Diskuswurf der Damen konnte Bin Feng aus China den Sieg für sich behaupten vor Sandra Perkovic aus Kroatien und Valerie Allman aus den USA. Claudine Vita schloss auf dem 5. Platz ab, Shanice Kraft auf Platz 9 und Christine Pudenz leider nur auf Rang 11 mit zweimal auch identischer Weite, 59,97 Meter. Das reicht also nicht zu dem, was man sich erhofft hat, und die 3000 Meter Hindernis wurden auch gelaufen. Da konnte Nora Irutu vor Vokua Getaschek und Mekidis Abede, also manchmal muss man sich die afrikanischen Namen vielleicht noch dreimal durchlesen, die Medaillen davon tragen, also reine afrikanisches Podium bei den Damen. Und damit geht es schon weiter am Freitag, weil am Donnerstag weiterhin keine großen anderen Medaillenentscheidungen mehr ausgetragen wurden.
Ja, dann gehen wir direkt zum Freitag. Da standen die 200 Meter der Damen unter anderem an. Da gab es einen jamaikanischen Doppelsieg. Auch wenig überraschend, Sherika Jackson gewinnt vor Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ja, die dritte im Bunde wurde nur siebte, Elaine Thompson-Herah, die kennt man natürlich auch. Und auf drei Dina Asher-Smith, die Britin, auf dem Podest. Dann gab es außerdem die 200 Meter der Herren an dem Tag. Das war ja wieder eine US-amerikanische Dominanz, sondersgleichen. Die Top 3, allesamt US-Amerikaner, Noah Lyles, Kenneth Bednarek und Arian Knighton. Auf Rang 4 dann noch Joseph Fanboulet. Und ja, das zeugt wieder von dieser unfassbaren Laufleistung, dass die US-Amerikaner einfach regelmäßig mitbringen. Genau, dann noch die 35 Kilometer gehen. Da gewann am Ende die Peruanerin Kimberly Garcia Leon vor der Polin Chieblo und der Chinesin Qiang. Und ja, das war es tatsächlich schon am Samstag. Da gab es am Freitag, da gab es tatsächlich relativ wenige Highlights.
Genau, am Samstag ging es dann so langsam los. Das letzte Wochenende der Leichtathletik-Weltmeisterschaften ist traditionell nochmal eins mit ordentlichen Highlights gespickt. Unter anderem bahnte sich da das große Stabhochsprungfinale an, da allerdings dann nur mit der Qualifikation. Zernikel, Duplantis, also alle ganz gut und problemfrei dadurch. Es gab die Vorläufe bei der Damenstaffel, 4x100 Meter. Wir hatten weitere Halbfinals über 800 Meter der Damen und natürlich noch weitere Vorbereitungsläufe. Und auch der Zehnkampf hat begonnen. Aber zu dem kommen wir auf jeden Fall später noch. Was an Finals anstand, war zum einen der Damensperrwurf. Ja, da war nur eine deutsche Vertreterin dabei. Annika Marie Fuchs konnte sich nicht behaupten und ist als letzte und zwölftplatzierte hier aus dem Wettkampf rausgegangen. Weltmeisterin wurde Kelsey Lee Barber aus Australien vor Kara Winger aus den USA und Haruka Kitaguchi aus Japan mit der Siegerinnenweite von 66,91 Meter. Über die 400 Meter gab es einen ja, mittelamerikanischen Dominanz auf jeden Fall und auf dem vierten Platz sind eine Niederländerin. Müller-Wiebo gewinnt vor Paulino und Williams in 49,11 Sekunden. Über die 400 Meter der Herren war es dann Michael Norman aus den USA, die ja im Medaillenspiegel, auf den wir auch gleich noch schauen, auf jeden Fall überlegenen Sieg einfuhr vor Kirani James und Matthew Hudson-Smith aus den Vereinigten vom Vereinigten Königreich. Wade van Niekerk, das ist auch so ein Name, den man schon kennengelernt hat, wurde Fünfter. Und über 400 Meter Hürden der Damen, ich habe es eben schon angedeutet, gab es dann einen Weltrekord. Sydney McLaughlin, die auch im Vorlauf und in den Halbfinalen schon ungefährdet gelaufen ist, siegt mit ja fast 1,5 Sekunden Vorsprung, 50,68 Sekunden, neuer Weltrekord für die US-Amerikanerin. Und es sollte nicht der Einzige bleiben bei diesen Welttitelkämpfen. Aber vorher der Sonntag mit Benny.
Genau, und da gibt es ja traditionell sau viele Highlights, die da anstehen. Unter anderem eben das Dreisprungfinale. Das konnte sich bei den Herren Pedro Pablo Pichardo für sich entscheiden. 17,95, so weit ging es da. Ganze 40 Zentimeter weiter als Fabrice Zhango und auf drei der Chinese Yaming Zhu. Ansonsten standen noch die 800 Meter der Herren an. Emmanuel Kuria, der Kenianer, gewinnt vor Jamel Sejati und dem Kanadier Marco Arop. Auf 4 noch ein Kenianer mit Emmanuel Wanyoni. Und außerdem standen die 5000 Meter der Frauen an. Gudaf Tsegaye gewinnt vor einer weiteren Kenianerin, Beatrice Chebet und David Seyoum. Und weiter geht's zum Speerwurf, dem Finale der Herren. Anderson Peters gewinnt hier vor Neeraj Chopra, dem Inder, und dem Tschechen Jakub Vadlec. Ansonsten standen noch zwei Staffeln auf dem Plan. Einmal die 4x100 Meter Staffel der Frauen, genau, weil da gab es nämlich die erste Medaille. Bronze, und das bei einer Staffel, das gab's das überhaupt schon mal?
Auf jeden Fall gab es das schon mal, aber man könnte diese Überraschung auch so ein bisschen wieder besänftigen oder diesen Überraschungseffekt so ein bisschen durchstreichen, wenn man sagen würde, dass die Auswahl der Großbritannierinnen einfach gar nicht am Start war und natürlich dann ein Platz vorne frei wird, den die deutschen Damen mit super Leistung, das will ich nicht in Abrede stellen, aber wenn UK dabei gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall nochmal deutlich schwieriger gewesen, diese Medaille hier einzulaufen. Also trotzdem Glückwunsch an Pinto, Lückenkämper, Hase und die Fürth ist mir gerade entfallen. Man konnte damit rechnen, aber es war nicht auf der Tagesordnung ganz oben.
Ja, aber dennoch, also das sieht man halt besonders selten, gerade in den letzten Jahren, dass da deutsche Läufer ganz vorne mit dabei sind. Und dementsprechend natürlich sehr erfreulich, gerade hinter Teams wie in den USA und Jamaika. Natürlich gab es dann gerade zu Jamaika zum Zweitplatzierten schon einen großen Rückstand, aber das interessiert am Ende keinen, wenn da am Ende eine Medaille steht. Bei den Herren, besetzt eben dieser dritte Platz Großbritannien. Nur Jamaika ist eben nicht ganz vorne mit dabei, beziehungsweise gar nicht im Finale mit dabei. Kanada gewinnt vor den USA und Großbritannien, Jamaika sogar Vierter, genau, hauchdünn hinter Großbritannien, so ist richtig. Und dementsprechend ist hier Großbritannien wiederum dabei. Ansonsten als letztes standen noch die 35 Meter gehen an bei den Herren, da gewann
Kilometer, da sind sie wieder. Ja, nach den 20 Meter gehen gibt es auch 35 Meter gehen bei diesem Wettbewerb.
Es wird immer weiter, Leute.
Also diese Gehärte, was die sich an neuen Wettkampfformaten einfallen lassen.
Ja, ist besonders spannend. Man. Aber ich glaube, dann dauert es nicht so ganz 2 Stunden 23.
Aber es sähe bestimmt noch lustiger aus, glaube ich.
Definitiv. Am Ende gewann jedenfalls der Italiener Massimo Stano vor dem Japaner Masatora Cavano. Das gab einen echten Schlusssprint am Ende. Cavano ist dann auch wirklich am Ende zusammengesackt, hat sich richtig geärgert, weil da wirklich, ich glaube, 5 Sekunden hinter den beiden lagen. Und auf 3 Perseus Karlström, der Schwede.
Genau, dann sind wir schon am letzten Tag angekommen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, gerade mit der Zeitverschiebung, dass wir uns jetzt hier an Tagen orientieren. Also ich habe jetzt noch die Nachwehen des Sonntags und natürlich das, was heute Morgen noch passiert ist und womit die Weltmeisterschaften zu Ende gegangen sind, falls ihr euch irgendwie wundert, was wir hier gerade tun, falls ihr Anregungen habt, wie das Ganze vielleicht noch übersichtlicher dargestellt werden kann oder generell Feedback hinterlassen wollt, tut das gerne, benachrichtigt uns @onthepitch_pod, gibt uns Sternchen bei Spotify, wie auch immer, meldet uns bei euch, da freuen wir uns und jetzt kommen wir zum letzten Wettkampftag. Da standen noch einige Highlights an. Wir beginnen mit dem Stabhochsprung-Finale der Herren. Bokan Naditabere und Oleg Zernikel waren beide mit dabei, beide mit 5,87 Meter richtig gut geschlagen. Bokan Naditabere hätte vielleicht noch ein bisschen mehr drauflegen können, die sind allerdings beide und vor allem Bäre schon im ersten Versuch mit 5,55 Meter schon mit dem ersten Fehlversuch ausgestattet gewesen und dann könnte man nicht wirklich sagen, dass sich ein Wettbewerb entwickelt. Anno Duplantis, die Sportshow hat noch ein vergesst es, ist bei 5,70 Meter eingestiegen, hat dann allerdings, und das war nicht zu erwarten, bei 5,87 Meter sich den ersten Fehlversuch geleistet. Christopher Nielsen wurde am Ende Zweiter, hat die 5,94 Meter noch gepackt, allerdings bei 6 Metern dann 3 Fehlversuche aufgebraucht. Und Duplantis 6 Meter im ersten Versuch, 6,06 Meter im ersten Versuch. 6,20 Meter war ja in der Halle schon gesprungen und das war der Weltrekord, den er dieses Jahr schon aufgestellt hat. Also ließ er 6,21 auflegen, schaffte die im ersten Versuch nicht, im zweiten jedoch schon. Und was ich auch noch nie gesehen hatte bei den Weltmeisterschaften, war es neu. Im Stadion gab es so ein bisschen Probleme mit den Anzeigetafeln. Aber was neu war, die Grafik, wie viel Platz noch über der Latte ist und das genau auf Zentimetern gemünzt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren fast noch 20 Zentimeter Platz, die er bei diesen 6,21 Meter hatte. Also da ist wirklich, wirklich was drin. Renaud Lavieni, der Franzose, sagt auch, dass 6,25 Meter auf jeden Fall drin sind dieses Jahr. Aber wie wir es von Serge Bubka schon kennen, wenn man den Weltrekord immer mit einem Zentimeter toppt, dann heimst man sich noch mehr Summen ein für die Weltrekordbonus, sodass es natürlich möglich wäre, dass er jetzt die letzte Nacht 6,30 Meter gesprungen wäre. Aber das wäre zwar schön für die Rekordlisten gewesen, aber vielleicht nicht das Beste für sein Konto. Auch wenn er sich, glaube ich, finanziell sowieso keine Sorgen machen muss bei seinen Sponsorverträgen. Aber auf jeden Fall, ja, der schwedische Sprung floh wieder einmal mit einer phänomenalen Show. Ebenso können wir das von Malaika Mihambo behaupten. Die verteidigte ihren Weltmeisterinnentitel aus Doha und sprang mit 7,12 Meter vor Ese Brume auf die Goldmedaille und aufs Treppchen ganz nach oben. Dritte wurde die Brasilianerin Letizia Oromelo. Mihambo musste so ein bisschen zittern. Die ersten beiden Versuche waren ungültig. Und wenn man nach dem dritten nicht unter den besten acht ist, kriegt man auch keine drei weiteren Versuche. Das konnte sie mit 6,98 Meter im dritten Versuch dann behaupten. Ihre Hauptkonkurrentin dieses Jahr, Marina Beck-Romanschuk aus der Ukraine, konnte leider nicht entscheidend ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Die hat tatsächlich nur im ersten und letzten Versuch zwei gültige Sprünge und ist am Ende mit 6,82 Meter nur auf Rang 8 gelandet. Da hätte man sich sicherlich noch mehr erwartet. Gerade auch so ein bisschen Seelenbesänftigung für die Ukraine war das ja eigentlich, was ihre Ergebnisse in diesem Jahr schon angedeutet haben. Und einige Laufdisziplinen haben wir auch noch. 5000 Meter der Herren Jakob Ingebrigtsen vor Jakob Kropp und Oskar Chelmimo in 13 Minuten 9,24. 800 Meter der Damen, das war ein schöner Dreikampf am Ende. Atting Mu vor Keely Hutchinson und Mary Mora gewinnt dort die Goldmedaille. Toby Amusan vor Brittany Anderson und Jasmin Quinn. Beide mit Silber, keine Bronzemedaille über die 100 Meter Hürden. Und da muss man dazu sagen, 12,06 Sekunden wären auch Weltrekord gewesen. Da hatte die Goldmedaillengewinnerin, die spätere, dann allerdings zu viel Rückenwind, sodass es trotzdem einen Weltrekord gibt, denn sie ist im Halbfinale 12,12 Sekunden gelaufen. Und das ist jetzt die Weltbestmarke über die 100 Meter Hürden der Damen. Das ist auf jeden Fall noch ein weiterer Weltrekord, den wir zu feiern haben, auch wenn die nochmals verbesserte Marke jetzt nicht in die Rekordlisten eingeht. Zehnkampf, ja, Niklas Kaul, Weltmeister in Doha, tat sich etwas schwer, hat das allerdings recht gut durchgebracht. Leo Neugebauer, Neuling in der deutschen Zehnkampfmannschaft, hat auch sehr überzeugt, auch wenn seine Stabhochsprung-Technik sehr, sehr interessant aussah. Kai Kazmirek, der alte Oldie, ist am Ende auf Platz 12 gelaufen. Tim Nowak konnte leider im Stabhochsprung keinen gültigen Versuch setzen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall alle anderen über 8000 Punkte. Olympiasieger am Ende Kevin Maillet vor Pierce Lepage und Zachary Simek, der vor allem im Stabhochsprung überragend agiert hat. Und ja, man fragt sich, was ist mit Damian Warner, der eigentliche Kanadier, der in der absoluten Favoritenrolle war. Der war am ersten Tag im 400-Meter-Lauf schon verletzungsbedingt ausgeschieden. Dann haben wir noch zwei Laufdisziplinen üblich. Traditionell die Langstaffeln. 4x400 Meter USA, Jamaika, Belgien und USA, Jamaika, Großbritannien. Dort die sechs Nationen, die sich da Medaillen abholen. Medaillenspiegel am Ende USA auf Platz 1. 14x Gold, 9x Silber, 11x Bronze. 34 Medaillen dahinter Äthiopien und Jamaika mit jeweils 11 Medaillen. Kenia mit 10. Ein deutlicher Vorsprung und Deutschland am Ende, ja, zugleich mit Brasilien und Italien, einmal Gold, einmal Bronze auf dem 19. Platz im Medaillenspiegel. Benny, ist es sinnvoll, eine Weltmeisterschaft als Vorbereitung für eine Europameisterschaft zu titulieren?
Natürlich nicht, weil eine Weltmeisterschaft ist immer das Highlight eines Athleten, natürlich immer nach Olympia gesehen, aber dennoch, es geht bei einer Weltmeisterschaft um nichts anderes als der Beste der Welt zu sein. Und man stelle sich das mal beim Fußball vor, wenn ein Nationaltrainer sagen würde, bei einer Weltmeisterschaft, bei der ja das Land vielleicht in der Vorrunde rausfliegt, ja, also man hat gute Ansätze gesehen, wir sind bereit und gewappnet für die EM in zwei Jahren. Ja. So ähnlich hat sich das oder zumindest etwas so angehört bei manchen Athleten, nachdem sie vielleicht im Wettbewerb bei dieser Weltmeisterschaft eher enttäuscht hatten, weil man dachte dann halt so, ja, komm, jetzt ist eh bald München, das passt schon, da liefere ich dann ab. Das Highlight und der Fokus sollte natürlich jetzt auf Eugene gelegen haben und umso mehr schade ist es natürlich, dass es jetzt gerade von den Medaillen her nicht zu viel mehr reichte. Die Medaillen haben mich sehr gefreut, waren aber, also, wie du schon richtig sagtest, bei der Staffel und natürlich gerade bei Malaika Mihambo ein Stück weit vielleicht zumindest vorherzusehen. Dennoch, da muss natürlich eigentlich mehr kommen und dennoch glaube ich auch, dass die Europameisterschaft deutlich erfolgreicher wird.
Ja, sind ja auch nicht so viele Athleten und Athletinnen am Start, die uns da Medaillen streitig machen können aus Ländern außerhalb von Europa. Von daher dürfen wir dann die Ansprüche vielleicht auch ein bisschen hochsetzen, wobei ich dann auch wieder genervt bin von den ganzen Medien, die sich auf dieser Heim-EM, die wirklich ein Fest wird, auch das Marketing hat ja Vollgas gegeben, wenn da die großen Boulevardmedien sich draufspringen und sagen, das große Debakel ist wieder ausgebrochen, das sich in Eugene schon angedeutet hat. Egal, feiert diesen Sport, Leichtathletik hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Dumm nur, dass jetzt Eugene eben diese Zeitverschiebung hatte. Deswegen hoffe ich in München auf phänomenale Quoten und Leichtathletik hat wirklich Potenzial. Wir sehen auch Duplantis natürlich in München. Vielleicht gibt es dann den nächsten Weltrekord, 6,22 Meter werden dann aufgelegt. Also das wird ein großes Feuerwerk und ich freue mich dermaßen drauf, dass wir nach der Pause, die wir jetzt erstmal brauchen, mit dem Radsport und Formel 1 weitermachen. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Und Benny, hast du denn mal reingeguckt in die letzte Woche der Tour de France? Schöne Landschaften und ein paar Radfahrer zwischendrin.
Ja, selbstverständlich habe ich ein Stück weit tatsächlich verfolgt. Und ich muss sagen, gegen Ende hin, es stand dann doch relativ vorzeitig fest, wer es für sich entscheidet, aber dennoch glaube ich, war es wieder eine Etappe, die sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, genau. Also Etappen und in der letzten Woche hat sich Pogacar natürlich nochmal versucht, an Jonas Vingegaard ranzurobben, denn den, der schlussendlich den Toursieg nach Hause fuhr. Wir beginnen bei der 16. Etappe. Das war recht unspektakulär. Hugo Uhl aus Kanada mit einem Ausreißersieg vor Valentin Madouras und Michael Woods. Da hat niemand groß Zeit verloren. Simon Geschke damals noch im Bergtrikot und das ist wirklich so die tragische Geschichte. Ich habe bis heute noch gewartet, den Athleten der Woche zu posten, weil ich immer gehofft habe, dass er das Trikot auch bis nach Paris trägt. Das hat physisch funktioniert, was die Wertungstabelle angeht nicht. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. 17. Etappe, Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard nehmen sich nichts, kommen zusammen ins Ziel, sind aber bis auf Brandon McNulty, der letzte Hälfte von Pogacar, 2 Minuten vor den nächsten Konkurrenten Thomas, Luzenko, Bardet, Godu, die dann Vlasov am Ende vom deutschen Team Bora Hansgrohe. Interessant auch, dass die Sportschau da noch eine russische Flagge hat und offiziell nicht, egal, 3,5 Minuten Rückstand. Und dann die 18. Etappe. Und ich bin mir nicht sicher, aber es müsste genau die sein, wo ich euch jetzt die Zusammenfassung nochmal ans Herz lege. Da ging es nämlich vollgasmäßig in die Abfahrt rein. Ja, und dann hat Vingegaard fast ein versprungenes Hinterrad gehabt, hätte sich da fast hingelegt und Pogacar dachte sich, ja, der wackelt, da könnte ich ein bisschen Risiko gehen und stürzt eben tatsächlich dann selbst. Aber Sportsmanship ist ein Tweet, der bei uns auf dem Twitter-Account richtig gut gegangen ist, weil dieses Bild vom Handshake, das Vingegaard eben auf Pogacar gewartet hat, das sieht man eben nicht in wirklich jeder Sportart und das ist einfach cool, dass die beiden sich einen harten Fight geliefert haben, aber immer fair geblieben sind und aufeinander Rücksicht genommen haben und wenn es dann eben einen in den Straßengraben schmeißt, ist der andere nicht 2 Minuten weggefahren, sondern hat gewartet und wollte weiter fighten. Also das war wirklich großes, großes Kino. Wout van Aert, vielleicht der unverdientermaßen kämpferischste Fahrer dieser Tour de France, wird da Etappendritter vor Geraint Thomas, der im Gesamtklassement Dritter wird, aber nie wirklich an Vingegaard und Pogacar rankommt. 19. Etappe, Christophe Laporte, ein Franzose vom Team Jumbo-Visma, die sich dann gegenseitig die Etappensiege zuschieben konnten. Jumbo-Visma, ja das Team von Wout van Aert und Jonas Vingegaard, das war Wahnsinn, wie der dann den Massensprint verhindert hat und hinter ihm alle oder ganz viele, die sich am Massensprint beteiligen wollten, mit einer Sekunde Rückstand ins Ziel kommen, weil Laporte eben das Ganze ins Ziel rettet. 20. Etappe, das Einzelzeitfahren auf der vorletzten Etappe hat sich inzwischen ja schon etabliert. Die letzte Chance im Gesamtklassement überhaupt noch irgendwas zu drehen, weil auf der letzten Etappe an Versailles vorbei in Richtung Paris ja traditionell nicht mehr angegriffen wird. Wout van Aert gewinnt noch einmal mehr eine Medaille, wollte ich schon sagen. Eine Etappe, wie er schon beim Tourauftakt in Dänemark gemacht hat. Dänemark generell in was für einer Stimmung die jetzt diese Tage sind, wenn Jonas Vingegaard da ankommt. Ich will es mir nicht vorstellen. Einzelzeitfahren 19 Sekunden, auch da hat er nochmal Vollgas gegeben. Rückstand auf Wout van Aert, Pogacar 27 Sekunden auf Wout van Aert. Thomas, Gerner, Mollema und Maximilian Schachmann und Nils Pollitt, beide mit ja, 1,5 bzw. 2 Minuten Rückstand auf den Etappensieger am Ende. Toni Martin fehlte natürlich, aber der hat seinen Karriereruhestand hat sich aber seinen ersten, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, seit der Radprofi ist dieses Jahr das erste Mal im Sommerurlaub gewesen, weil wann sollen Radprofis das im Sommer sonst machen? 21. Etappe nach Paris, traditionell Massenankunft im Sprint. Jasper Philipsen gewinnt vor Dylan Groenewegen und Alexander Kristoff. Peter Sagan, ja, relativ unterm Radar gelaufen dieses Jahr mit Platz 5 am Ende. Wir kommen auf die Wertungstabellen. Gesamtwertung, gelbes Trikot gewinnt Jonas Vingegaard zum ersten Mal und setzt sich durch gegen den Slowenen Pogacar mit 2 Minuten 43 Vorsprung. Thomas 7 Minuten 22 auf Platz 3, das sind schon große Abstände. Und dann David Goudou von Groupama FDJ mit 13 Minuten 39 Sekunden und Alexander Vlasov vom deutschen Team Bora Hansgrohe. Nils Pollitt wurde dann erstmal Kölsche Jung auf der Champs-Élysées gesungen mit 15 Minuten 46 Minuten Sekunden Rückstand. Bergwertung, ja, nicht Simon Geschke. Der durfte das Quebec-Trikot zwar nach Paris fahren, aber auch nur, weil Vingegaard das Gelbe geholt hat. Der hat jetzt nämlich auch die Bergwertung gewonnen. Wout van Aert gewinnt mit 480 Punkten und 200 Punkten Vorsprung fast die Sprintwertung. Teamwertung geht an Ineos und die Tour de France Femme. Die der Damen hat auch begonnen, gestern in Paris, und da ist jetzt Lorina Wiebes die erste im gelben Trikot und Lisa Brennauer war in den Top 20 auch gut dabei, und da ist auch was drin aus deutscher Sicht, und das zieht sich jetzt wie gesagt noch eine Woche durch Frankreich, also wer noch nicht genug hat von französischen Landschaften und Radsport auf höchstem Niveau, dem sei One diese Woche auch noch sehr ins Herz gelegt.
Ja, absolut, und was soll ich sagen, von der einen Disziplin können wir gleich auch zur nächsten Disziplin gehen, bei der es um Schnelligkeit geht, würde ich sagen, oder?
Oh ja.
Denn ich glaube, ja, auch in Frankreich gab es wieder ja reichlich Stoff zu berichten, wenn es um die Formel 1 geht. Unter anderem natürlich das erste Podium für Mercedes, wenn ich richtig informiert bin, in diesem Jahr. Oder?
Lass mich überlegen, Hamilton, nee, doch, genau, du hast recht, ja. Tatsächlich, das erste Podium, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, gerade weil sie alle beide eigentlich recht beständig gepunktet haben. Man sieht wirklich, dass vielleicht der Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurswertung nochmal entbrennen kann, wenn Mercedes da vorne rankommt. Und ja, der Pechvogel des Wochenendes ist unbestritten Charles Leclerc, oder? Pole Position vor Max Verstappen, Sergio Perez, Hamilton, Norris, Russell, Alonso, Carlos Sainz musste von hinten starten, da wurden Motorenkomponenten ausgetauscht und ja, am Ende, ja, denkst du, Benny, landet er in der Wand.
Ja, man kann sich irgendwie Woche für Woche nicht entscheiden, woran es denn nun liegt, weil mal ist es tatsächlich wieder der Ferrari selber und mal ist es dann Leclerc, der sich selbst rausnimmt. Das ist so eine einzige, ich will es nicht Shitshow nennen, aber es ist unfassbar, wie konstant, inkonstant man punkten kann, wie Charles Leclerc. Mal holt er hier einen Sieg. Der Anfang in die Saison war ja wirklich vielversprechend. Und jetzt nimmt er sich so oft selbst raus. Der Ferrari lässt zu wünschen übrig. Das ist wirklich krass. Und Sainz hatte natürlich dann auch nicht die besten Voraussetzungen und muss jetzt wieder als einziger Punkte holen. Die holte er immerhin teilweise. Ich glaube, Fünfter wurde er. Aber das reicht eben nicht, wenn Mercedes langsam echt in die Saison findet. Und natürlich auch der WM-Kampf, der wird deutlicher und deutlicher und deutlicher, weil Verstappen hier wirklich mittlerweile wirklich alles gefunden hat, was er braucht, um wahrscheinlich diese Weltmeisterschaft zu holen, weil der Abstand, der wird immer größer.
Ja, absolut. Er gewinnt auch in Frankreich, holt sich 25 Punkte, weil Carlos Sainz von hinten aufrollt das Feld und durch einen Unsafe-Release beim Boxenstopp und einer 5-Sekunden-Strafe sich zwar noch den Punkt für die schnellste Rennrunde holt, allerdings dann mit einem Aufholjagd nur 15 Plätze nach vorne, das ist ja trotzdem überragend, eben 11 Punkte für Ferrari holt. Da Perez aber Vierter wird und 12 Punkte holt, holt Red Bull natürlich deutlich, deutlich mehr Punkte als Ferrari, Mercedes, du hast angesprochen, erste Podium der Saison, wenn ich mich nicht irre, und dann gleich zwei auf dem Podest. Hamilton gewinnt das Rennduell vor Russell, das ist ja inzwischen auch keine Selbstverständlichkeit mehr.
Ich meine ja eigentlich, dass Russell vorher schon mal auf dem Podium war, nur es ja, ist, das erste, es ist das erste Doppelpodium für Mercedes, das war mein Punkt.
Da hast du recht, genau. Er stand schon in Australien auf Platz 3, ja, in Spanien auf Platz 3 und in Baku auf Platz 3. So rum muss man ja sagen, aber auch Hamilton stand schon auf dem Podest von daher. Ja, genau. Sorry, dann habe ich dich falsch verstanden. Fernando Alonso, weiter überragend, ist auch sehr schön, hatte die beiden McLaren zwischenzeitlich hinter sich und sagte dann im Bassfunk, ich lasse die beiden jetzt an mich rankommen. Ich will, dass die beiden kaputte Reifen bekommen. Also nicht irgendwie, ich will mich auf den Fight einlassen, sondern ich will die kaputt fahren, ohne dass ich sie berühre. Also typisch Fernando Alonso, ja, herrlich. Lando Norris auf Platz 7, Ocon auf 8, Ricciardo auf 9. Das ist durchaus stark und das war schon schlechter diese Saison. Lance Stroll behauptet sich in der letzten Kurve, hier sei nochmal die Zusammenfassung empfohlen, gegen Sebastian Vettel. Haarscharf, das hätte auch ins Auge gehen können. Gasly 12, Albon 13, Bottas 14 und ja, Haas, Mick Schumacher geht als Letzter in die Wertung ein. Joe Kwan Yu kommt nicht ins Ziel, ebenso wie Latifi und Magnussen, die sich gegenseitig rauskegeln. Tsunoda ebenfalls nicht im Ziel und wie gesagt, Leclerc landet in der Wand. Das heißt für die WM, dass Verstappen 63 Punkte Vorsprung hat, Perez nur 7 Punkte hinter Leclerc, da ist also langsam wieder alles offen. Russell und Sainz trennt genau ein einziger Punkt, also das ist wirklich, wirklich eng da vorne. Red Bull in der Konstrukteurs-WM 396, Ferrari 314 und Mercedes 270. Dahinter entbrennt der Kampf um Best of the West zwischen Alpine und McLaren, aber was da zwischen Mercedes und Ferrari passiert, das muss man in den nächsten Wochen sehr, sehr genau beobachten.
Ja, ganz genau. Und ich finde es auch nochmal lustig, wenn man so an den Anfang der Saison schaut. Man hat sich so sehr gefreut und die Öffentlichkeit war so darauf gepolt, da einen Zweikampf vorherzusehen, der sich durch diese gesamte Saison zieht. Und dass sich das dann doch so früh eigentlich vernichtend verändert hat. Das ist natürlich einerseits unschön, andererseits gibt es natürlich genug andere Konflikte, die echt Spaß machen und enge Kämpfe, auch wenn, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube nicht dran, dass Verstappen hier noch irgendwas abgibt, auch wenn es noch sehr früh in der Saison ist.
Genau, die Halbzeit des Kalenders ist schon vorbei und man ist gespannt, was die Sommerpause und die damit verbundenen Updates vielleicht nochmal an Bewegung nach vorne reinbringen. Das nächste Rennen ist dann schon an diesem Wochenende in Ungarn, Budapest-Hungaroring geht das dann am Sonntag um 15 Uhr deutscher Zeit mit dem Rennen los. Dann ist Sommerpause und von Belgien kann ich euch dann hoffentlich vor Ort Eindrücke liefern, bevor es dann zum nächsten Free-TV-Rennen nach Zandvoort geht. Das heißt, in Niederlande Dünen-Grand Prix könnt ihr dann auch wieder alle verfolgen und dann ja wird der Kampf um die Platzierung in der WM weitergehen. Ich würde sagen, wir machen keine Pause und schließen das Skispringen direkt an, bevor wir zum Fußball gehen, Benni, oder?
Ja, das können wir gern machen, denn da stand ja der erste Sommer-Grand Prix an in Wisła in Polen. Und ich glaube, eins kann man sagen, das war wieder eine polnische Machtdemonstration, die, glaube ich, wieder viele polnische Fans ordentlich anheizt, egal wie weit weg noch der Winter ist. Dieser Hype, der ist, glaube ich, jetzt schon da und ich glaube, genauso schnell wird er irgendwann dann auch wieder gegen Winter abflachen, aber das war schon wirklich unfassbar stark.
Ja, absolut. Genau, dann beginnen wir mit den Herren, da ist die polnische Dominanz auf jeden Fall noch mehr vorzuweisen als bei den Damen.
Ja, sowieso.
Auf die kommen wir danach dann natürlich auch noch zu sprechen, alles gut. Am Freitag vierfach Sieg in der Qualifikation schon, Julia Kubacki, Schnitzscholl und Stoch, wer sollte sonst auf Platz 5 sein, wenn nicht Thomas Lackner? Karl Geiger auf Platz 7, Wellinger 13, das stimmte schon ganz gut für ein Wochenende und ich würde sagen, wir blicken gleich auf den ersten Wettkampf. Karl Geiger konnte nämlich aufs Podium springen, Platz 3 und ganz vorne, wer sollte es anders sein? Nicht der Sonnenkönig, sondern der Sommerkönig, David Kubacki.
Ja, ganz genau, also der Sommer geht los und direkt wird abgeliefert und das auch relativ deutlich, 7 Punkte vor Stoch, einmal auf 123,5 und einmal auf 134,5, da war schon ein echter Topsprung dabei, ich glaube, das war auch die Bestweite des Tages, bei weitem. Und ja, du sagtest schon, Karl Geiger setzt daran fort, ja, wo er im Winter aufgehört hat, auch wenn das gegen Ende natürlich gerade beim Skifliegen nicht das Wahre war, ich glaube, da kann man aber ja, das gesamte deutsche Team nehmen, außer vielleicht Andy Wellinger natürlich, der ein gutes Wochenende ablieferte. Also jetzt beim ersten Grand Prix 13., Paschke auch 11., da wirkte es auch wieder so, als wäre dieses schlechte Jahr, die schlechte Saison im Winter noch etwas vergessen. Und meinetwegen können wir direkt zu den Frauen gehen.
Den Sonntag haben wir noch. Oder ich wollte das.
Ach so, jetzt, wir können auch erst die Herren und dann die beiden Damen Grand Prix.
Okay, dann machen wir so. Ja. Da gab es nämlich ein polnisches Dreifachpodium am Sonntag. Das heißt, die Stimmung wurde noch besser in der Adam-Malisch-Schanze. Kamis Doch, David Kubacki und Jakob Wolny waren auf dem Podium. Und dann Platz 4, 5 und 6. Sehr, sehr bemerkenswert. Andreas Wellinger, Francisco Mörd aus Österreich und Karl Geiger aus Deutschland wurden da unter den Augen von Erik Stahlhut knapp hinters Podium gesetzt.
Ja, und die Österreicher, die haben ja auch schon in der vergangenen Saison wieder mehr Spaß gemacht als davor. Und ja, dass da jetzt vielleicht noch einer dazukommt. Mal sehen, was er noch in diesem Sommer so abliefern kann. Auf jeden Fall hat er jetzt schon das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht, Francisco Mörd. Ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht, dann auch in Courchevel. Aber ja, gerade Andy Wellinger, was für ein Ergebnis jetzt hier Vierter. Ich glaube, das zeigt auch wieder ganz gut, er brauchte ein bisschen natürlich, um sich von seinem, ich glaube, es war ja ein Kreuzbandriss, ne? Jedenfalls von seiner Verletzung zu regenerieren und zurück im Weltcup auf seinem höchsten Niveau anzukommen. Aber so langsam, nach einer guten Saison jetzt auch im Winter, ich glaube, findet er sich. Und das zeigen jetzt auch die ersten Ergebnisse.
Genau. Wir konnten es leider nicht sehen, weil wir keinen Eurosport-Player haben. Das heißt, für mehr Eindrücke gerne auch eine Empfehlung. Ich denke, das gilt für dich auch für die Flugshow mit Louis Holuch, unserem Kollegen. Da sind sicherlich noch mehr Eindrücke dabei. Was mich aber dennoch gefreut hat, zum Beispiel am Sonntag, ist Pius Paschke auf Platz 9. Natürlich solche legendären Namen wie Ryuhi Shimizu aus Japan, der mit Platz 21 sich zum Beispiel vor Stefan Laie setzen konnte, Patrick Vites aus Slowenien, das sind teilweise auch Namen, die man nicht ganz so häufig sieht. Rikuta Watanabe aus Japan schaffte den Sprung in den zweiten Durchgang vor Eto Nusiainen, auch Niko Kytosau ist wieder dabei. Boa Pavlovic ist auch wieder mit am Start, der schaffte den Sprung in den zweiten Durchgang allerdings nicht. Also es bleibt spannend, in zwei Wochen geht es in Courchevel weiter und wir blicken jetzt auf die Damen, Benni.
Ja, ganz genau. Und die Dominanz, die da, die bei den Herren, die Polen waren, das ist so ein bisschen, ja, traditionell ja schon fast das slowenische Team, zumindest in der Breite. Da etabliert sich so langsam Ursa Bogataj wirklich in der absoluten Weltspitze. Das ist wirklich unfassbar. Einmal Erste, einmal Zweite. Und auch Krishna, einmal Erste, einmal Dritte, liefert hier wieder ordentlich ab nach einem guten Ende der vergangenen Saison. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Marita Kramer am Samstag auf Rang 2. Die Damen.
Guck dir mal die Abstände an am Samstag.
Ja, genau. Kramer nur 0,1 Punkt hinter Bogataj und Krishna 0,2 Punkte auf Rang 3. Also, das ist unfassbar knapp. Und ich glaube, die Überraschung bisher, so ein bisschen Josephine Panier, die Französin, ich glaube, auch erst 20 Jahre alt. Schon letztes Jahr, also in der vergangenen Saison, ich glaube, fast in die Top 10 der Gesamtwertung gerutscht. Jetzt einmal auf Rang 4, einmal auf Rang 3. Das sind tolle Ergebnisse und mich freut es auch, dass da vielleicht wieder eine Französin so langsam in die Weltspitze findet. Das finde ich sehr interessant. Und auch Chiara Kreuzer, keine einfache Saison gehabt. Hier mit den ersten Top-Ergebnissen einmal auf Rang 6 und einmal auf Rang 7. Das ist ein bisschen mehr Konstanz, die da reinkommt. Und auch da sind so ein paar Namen zu sehen, die man noch nicht so oft gehört hat. Ich denke da zum Beispiel an Bodlai aus Slowenien, Miyajima aus Japan. Beide sind mal in die Top 10 gekommen. Auch da kommt genug Nachwuchs nach.
Einen lieben Gruß an die Jury muss ich auf jeden Fall noch loswerden. Am Samstag war der weiteste Sprung 125 Meter. Und das auch nur, nachdem das Skate schon mehrmals korrigiert wurde. Am Sonntag waren es 129,5 und danach kam dann irgendwie auch nicht wirklich, oder habe ich mich gerade vertan, 100, ich gucke nochmal kurz nach, es war auf jeden Fall wieder ganz abstrus. Also sobald sich jemand über den K-Punkt bewegt hat, ging die Gatehopperei wieder los. Und die Damen dürfen nicht so weit springen. Himmel, Herrgott, mein Gott. Also Toni Innauer hat wieder so einen schönen Brief auch an Johann Eliaschitz verfasst. Wie gefährlich das Damenschief liegen so ist. Ach Leute, probiert es doch einfach aus. Meckert nicht so viel. Es ist einfach manchmal unerträglich, was im Damenskispringen nach wie vor so abgeht.
Ja, also das ist ja nichts Neues, das ist das Problem. Man ist es einfach gewohnt, dass man solche Neuigkeiten hört. Gerade wenn der Name Toni Innauer so im Raum rumschwirrt, ist das, ja, man ist abgehärtet mittlerweile, muss man leider sagen, durch zahlreiche Übertragungen. Deswegen kann ich mich auch immer nur freuen, wenn das Erste überträgt, weil da Lea Wagner, liebe Grüße, und Hanni da einen super Job machen. Und ansonsten natürlich, Eurosport läuft eh immer und die stören niemanden.
Die stören niemanden, außer wenn sie halt gar nicht zeigen. Ja, das sind wir auf den Sommer-Compis auch anders gewohnt. Da hoffen wir natürlich, dass sich das noch ändert. Also schon merkwürdig, dass da noch nicht mehr irgendwas wiederholt mäßig aus Wisla läuft. Aber was ich so mitbekommen habe, gab es wohl auch keinen Kommentar. Mal gucken. Wir hoffen auf Besserung diesen Sommer und im Winter gibt es dann natürlich wieder das volle Angebot. Wir merken, sobald der Skispringen dazukommt, werden unsere Folgen länger. Wir haben aber natürlich noch den Fußball übrig. Mit dem machen wir dann gleich noch weiter. Bis dahin.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wie immer im letzten Teil mit dem Fußball zurück. Wir hatten am Beginn der Folge ja schon ein Lebewohl an Uwe Seeler ausgesprochen. Und bevor wir zum sämtlichen Fußballgeschehen kommen, was sonst noch so ansteht, kommen wir natürlich auf die Europameisterschaft zu sprechen. Und wer weiß, vielleicht wird unser Folgentitel aus der vergangenen Woche wirklich Wahrheit. Halbfinals, Frauen-EM, England gegen Schweden, Deutschland gegen Frankreich. Das heißt Wembley, Deutschland-England ist auf jeden Fall möglich, Benny.
Ja, definitiv, aber vorher steht erstmal ein echter Kracher an. Vielleicht sogar das beste Team hier im ganzen Feld mit Frankreich als Gegner. Und das wird, glaube ich, dann auch, naja, das Richtmaß. Ich glaube, wenn man Frankreich schlägt, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man beste Chancen hat, diesen Titel in die Höhe zu strecken im Finale. Weil Frankreich, die Französinnen, die haben wirklich gegen Niederlande eigentlich spielerisch zumindest ein echtes Feuerwerk abgeliefert. Das deutlich bessere Team und dennoch am Ende nur 1-0 gewonnen. Ich glaube, das Tor war sogar ein Elfmeter.
Nach Verlängerung.
Genau, ein Elfmeter in der Verlängerung. Und ja, dennoch. Aber ich glaube, gerade wenn man die Viertelfinals so ein bisschen überblickt, das ist genau das, was man vielleicht auch ein Stück weit erwartet hatte. Dass da so 8 Teams sind vielleicht, denen man alles zutrauen muss. Und die Spiele waren alle knapp. Man guckt auf das deutsche Spiel 2-0. Das Spiel war so viel knapper, als das Ergebnis sagt. Und alle anderen Spiele sind mit einem Torunterschied ausgegangen. Das ist doch genau das, was man sich erwünscht hat von dieser Europameisterschaft, dass es ein spannendes und enges Turnier wird. Und genau das haben wir bisher bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Die weiteren Viertelfinals, England gegen Spanien auch nach Verlängerung 2-1 für die Britinnen, Deutschland, Österreich 2-0. Das war gewohnt, ja, ähnlich wie bei Spanien. Also die Österreicherinnen hatten durchaus auch das ein oder andere Prozent an Spielanteilen, aber es war überhaupt nicht so extrem wie im Achtelfinale. Schweden gegen Belgien 1-0 und dann, ich weiß nicht, also die Abstände zwischen den Spielen sind ja schon deutlich größer, aber wenn man sich anguckt, dass die Französinnen jetzt eine Verlängerung gespielt haben am Samstag, die Deutschen am Donnerstag allerdings nicht und man am Mittwoch aufeinander trifft, hat da vielleicht sogar die Verlängerung noch Auswirkungen auf die Ausdauer der Spielerinnen, ich weiß es nicht. Man könnte natürlich über ja, diese Verlängerungen dann sprechen, was die Ausdauer angeht, aber ich denke, beide Halbfinals werden richtig tolle Spiele und ich freue mich auf Mittwochabend, 21 Uhr, das ist der Termin. Deutschland gegen Frankreich, England, Schweden dann am Tag davor. Und das Finale müsste dann am Sonntag sein, wenn ich mich nicht irre. Genau, so ist es. Sonntag, 18 Uhr, dann das Finale der Frauen-Europameisterschaft.
Ja, ganz genau. Und also ich muss gerade ehrlich sagen, wenn jetzt noch 2 Spiele für uns anstehen würden, mit Deutschland gegen Frankreich und danach unter Umständen Deutschland-Großbritannien, Deutschland-England, das werden 2 Kracher, beziehungsweise erstmal wird es natürlich ein Kracher, gegen Frankreich wird es wie gesagt schwer genug, aber das Spiel hat das Zeug dafür oder das beste Spiel des gesamten Turniers zu werden und ich freue mich wirklich riesig auf diesen Kracher.
Ja, Auf jeden Fall. Da teile ich deine Vorfreude und ja, können wir gerne 3 Tage vorspulen, dann ist mein Urlaub auch ein Stück näher. Das heißt, ihr werdet mich am kommenden Montag auch nicht hören. Wir kommen zum nächsten Fußball. Ja, Südafrika gewinnt den Afrika-Cup der Damen gegen die Gastgeberin aus Marokko. Bei den Herren übrigens wird dort eine Super League eingeführt. Ein Begriff, den uns in Europa sicherlich der ein oder andere Verein auch erklären kann. Zum Beispiel liebe Grüße nach Madrid. Gianni Infantino begrüßt das Ganze tatsächlich. Aber wir lassen uns nicht weiter davon irritieren, was da passiert. Wir gucken natürlich auf das ein oder andere Vorbereitungsspiel und auf die 2. Bundesliga, Benni. Ja, deine Schalke haben den Sprung daraus hochgeschafft und ja, meine Arminia tut sich durchaus schwer. Beide Bundesliga-Absteiger im Moment auf Tabellenplatz 15 und 16. Kräuter Fürth verliert 0-2 in Nürnberg. Bielefeld verliert zu Hause 0-3 gegen. Welche Mannschaft ist in der Hinrunde in der 2. Liga immer perfekt und auch letztes Jahr schon fast unschlagbar gewesen? Jahn Regensburg, Tabellenführer in der 2. Fußball-Bundesliga.
Ja, und wir haben schon letzte Woche gesagt, diese 2. Liga ist wieder voller Überraschungen und es ist auch so ein bisschen bisher zumindest das eingetreten, was ich auch erwartet hatte, dass gerade Absteiger aus der 1. Liga oft gerade am Anfang der Saison verdammt Probleme haben, in die neue Saison zu finden. Aber dass es dann doch so, ich sage einfach mal das Wort desolat, beginnt, das ist schon glaube ich, sehr bitter. Ich meine, Greuther Fürth 2-4 Tore, 1 Punkt, Bielefeld 1-5 Tore, 0 Punkte nach 2 Spielen. Da sind bisher nur Braunschweig und Karlsruhe schlechter. Karlsruhe, ja, einmal 5-0 verloren und ja, am Wochenende wurde Härteres gegen den Aufsteiger aus Magdeburg noch verhindert, weil da stand es auch 0-3 zwischenzeitlich, am Ende hieß es 2-3. Aber ja, auch andere Favoriten wie der HSV, die verloren jetzt schon ihr erstes Spiel. Der HSV jetzt gegen Hansa Rostock, die damit den ersten Saisonsieg holen im 2. Spiel und
Nachspielzeit, ganz, ganz spät das Gegentor und natürlich beeinflusst durch diese magische Stimmung im Volkspark.
Ja.
Das war was ganz Besonderes.
Definitiv, ja. Und das zeigt jetzt auch wieder ganz gut, ich will und kann nicht glauben, gut, es sind 2 Spiele gespielt, dass die Teams, die da jetzt natürlich ganz oben stehen, am Ende um den Aufstieg mitkämpfen, aber es zeigt einfach wieder so als Richtwert, dass diese Saison, glaube ich, in der 2. Liga ähnlich spannend werden kann wie die vergangene.
Ja, genau. Da ist man als Fan von Arminia Bielefeld ja auch darauf vorbereitet, dass es eine spannende Saison wird. Die weiteren Ergebnisse des Wochenendes: Darmstadt nach der Niederlage gegen Regensburg 2-1 gegen Sandhausen zu Hause gewonnen. Düsseldorf, Paderborn 2-1. Paderborn hatte aber letzte Woche 5-0 gewonnen. Also es ist alles möglich in dieser Liga. Heidenheim, Braunschweig 3-0. Kiel gegen Kaiserslautern 2-2. Hannover, St. Pauli auch 2-2. Alle anderen Ergebnisse haben wir bereits genannt. Und dann blicken wir auf das kommende Wochenende. Denn da steht nicht nur der Supercup zwischen Leipzig und Bayern auf dem Programm, sondern auch die erste Runde im DFB-Pokal. Deswegen spielt RB Leipzig gegen den FC Teutonia Ottensen und die Bayern gegen Viktoria Köln erst Ende August. Wir haben aber ganz viele andere Spiele am Wochenende. Davon werdet ihr 18:60 gegen Dortmund am Freitag und, soweit ich das mitbekommen habe, Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt im Free-TV sehen, den Rest bei Sky. Ja, wollen wir kurz die Spiele durchgehen, Benni, oder eher nicht so?
Ich glaube, das wird.
Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht.
Ja, ich glaube, das wird ein bisschen viel. Ich glaube, die Highlights haben wir schon mal rausgearbeitet. Natürlich Regensburg-Köln zum Beispiel oder vielleicht auch Karl Zeiss Jena-Wolfsburg, Kickers-Offenbach, Düsseldorf. Das sind so alles so ein paar Spiele. Oder Kaiserslautern-Freiburg, das ist natürlich auch ein Top-Spiel.
Ja.
Ja, aber ich glaube, so grob müssen wir da jetzt nicht mehr drauf blicken. Natürlich auch die Hertha hat ein schweres Los mit Braunschweig, da die Hertha eben auch eine schwache Saison hinter sich gebracht hat und Mainz gegen Aue. Mhm. Ich glaube, das sind so grob die größten Highlights.
Genau, Chemnitz gegen Union, Ostduell, Cottbus gegen Bremen, große Namen mit ganz viel Ligen dazwischen, auch wenn man es gar nicht erwarten würde. Wie gesagt, Frankfurt gegen Magdeburg wird spannend und wir wünschen euch viel Spaß beim DFB-Pokal. Wo ihr das seht, habe ich schon gesagt. Ja, Vorbereitungsspiele, ich habe gesehen, Man City hat 1-0 durch Haaland gegen die Bayern gewonnen, weil im Lambeau Field kein Dach ist, hat das Ganze allerdings ein bisschen länger gedauert, als man sich das vorgenommen hat. Stefan Ortega stand nicht im Tor, der hat aber auch schon sein erstes Vorbereitungsspiel gemacht. Ja, also es kann langsam wieder richtig losgehen. Und man hat am Sonntag wieder Bundesliga und Formel 1 gleichzeitig gesehen. Das heißt, Multitasking wird auch geübt. Ja. Gut, dass Skispringen nicht lief, sonst wären wieder 3 Sachen gleichzeitig gelaufen.
Naja, aber auch das wäre ja nur das wäre ja auch kein Grund gewesen, um nicht diesen 3. Bildschirm ebenfalls zu benutzen. Aber natürlich sehen wir uns danach im Winter dann endlich wieder mindestens 3 Geräte gleichzeitig nutzen zu müssen, um überhaupt alles in diesem verrückten Dezember mitzukriegen.
Ja, Stimmt, da ist ja noch so eine Fußball-Weltmeisterschaft, das kommt ja auch noch dazu. Aber angeblich wird ja alles drohengelegt, das heißt, egal, das ist noch ein paar Wochen hin, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Sommerurlaub. Nächste Woche gibt es natürlich eine Folge, wie auch immer, wir informieren nochmal bei Social Media, @onthepitch_pod. Wie gesagt, bei Spotify könnt ihr gerne Sternchen vergeben, das ist auch noch eine recht frische Funktion, die man noch in größerer Zahl nutzen kann. Wir freuen uns immer über Feedback und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und nächste Woche viel Spaß mit Benny.
Ganz genau. Ich glaube, gerade wer dann noch als Gast vielleicht vorbeikommt oder ob ich dann doch euch alleine durch die vergangene Woche bringe, nächste Woche Montag. Wie gesagt, genau das werden wir definitiv kommunizieren auf Social Media und natürlich dann bis nächsten Montag. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.